SRF 2 Kultur.
Der Schweizer Dokumentarfilm Von heute auf morgen bildet die vielen Facetten des Altwerdens ab. Er tut dies, indem er vier alte Menschen durch ihren Alltag begleitet. Sie wohnen noch zu Hause, sind aber auf externe Pflege angewiesen. Regisseur Frank Matter lässt sowohl die alten Menschen als auch die Pflegemitarbeiter von der Spitex zu Wort kommen. Rausgekommen ist ein sorgfältiger und erstaunlich heiterer Film über das Altern, findet Filmredaktorin Brigitte Hering.
Erstaunen, so alt geworden zu sein, aber auch ein bisschen Stolz darüber. Das spürt man bei Elisabeth Willen.
Ich bin 94. Ist sie verrückt? Das ist wirklich schon ein Alter. Ich bin manchmal selber manchmal denken, ich will es gar nicht wahrhaben. Ja, no.
Und dann schminkt sie sich vor laufender Kamera, zieht die Augenbrauen nach, legt Wangenrouge und Lippenstift auf. Auch bei der fast gleichalten Anni Fröhlich scheint der Name Programm zu sein. Die alte Dame verblüfft und erheitert das Publikum mit ihrem Optimismus und Schalk.
Ich habe eine grosse Wohnung. Ich kann auch spazieren in meinem Haus, wenn ich will. Es geht mir gut.
Vier alte Menschen stehen insgesamt im Zentrum des Films Von heute auf morgen. Filmemacher Frank Matter besucht sie in ihrer Welt, lässt sie vom Alltag sprechen, vom Altsein und auch von den Ängsten, die sie plagen, wenn sie ans Altersheim denken. Das hier ist der Rentner Silvan Jecker.
Und ich habe immer ein bisschen Angst vor langweiligen Leuten, wenn man denen ausgeliefert ist. Und das könnte dann ja auch passieren.
Den alten Menschen gegenüber stehen im Film die Pflegerinnen und Pfleger der Spitex. Die Kamera filmt sie im beengten Büro, beim Jonglieren mit Terminen, beim Scheffeln um Minuten für ihre Patienten. Und sie filmt sie auch dabei, wie sie arbeiten, wie sie sich trotz des ökonomischen Drucks Zeit nehmen, die Menschen, die sie pflegen, wahr und ernst zu nehmen und sich auch, wenn nötig, mit ihnen auseinanderzusetzen. Zum Beispiel im Hörgerätestreit.
Frau Fröhlich, jetzt müssen wir noch die Hörgeräte rausnehmen.
Warum?
Weil wir sie jeden Morgen suchen mit den Hörgeräten ganz lang, weil sie irgendwo in der Wohnung sind.
Ja, ich tue sie da rein.
Ja, wir haben mit ihrer Tochter abgesprochen, dass wir sie rausnehmen.
Dann nehmen wir sie selber raus.
Ja, wir dürfen es selber machen.
Das ist ja kein Kunststück.
Nein. Kein Problem. Ist gut so? Hä? Ist gut?
Nein, jetzt ist schlecht. Jetzt
höre ich mich nicht mehr.
Aber ich will doch Fernsehen schauen und hören.
Von heute auf morgen ist nicht ein Film über unser Alters- und Pflegesystem. Er zeigt die Menschen hinter dem System. Und das ist die große Stärke dieses Films. Im Zentrum stehen charismatische Personen, die etwas zu erzählen haben. Auch wenn sich ihr Bewegungsradius verkleinert hat. Die Kamera nimmt diesen Radius auf und bleibt fast immer in den Wohnungen der Protagonisten oder in den engen Spitex-Räumen. Der Film geht nur hinaus, wenn das seine alten Protagonisten auch tun, zum Coiffeur oder einmal zu einem Schlagerkonzert. Hinzuschauen und zuzuhören lohnt sich. Es ist bereichernd, witzig und berührend. Von heute auf morgen zwingt einen auf gute Art, über das eigene Älterwerden einmal nachzudenken.
Von heute auf morgen heißt ein neuer Dokumentarfilm, der den Alltag von vier alten Menschen zeigt, die zu Hause von der Spitex betreut werden. Die Protagonisten befinden sich ständig an der Grenze zwischen Selbstbestimmung und Hilfsbedürftigkeit. Und die Betreuungspersonen sind immer wieder mit dem gleichen Problem konfrontiert. Wann handelt es sich bei ihrer Arbeit um eine simple Hilfestellung? Wann ist das Bevormundung? Und somit stellt sich im Film die Frage, wo die eigentliche Autonomie, die Selbstbestimmung, Bestimmung endet und wo die Bevormundung beginnt. Jennifer Kurkschuri hat darüber mit Markus Zimmermann-Acklin vom Lehr- und Forschungsrat für Theologische Ethik an der Universität Fribourg gesprochen.
Ist die Frage nach Selbstbestimmung und Bevormundung, ist das eine Frage, die Sie als Ethiker beschäftigt?
Ja, ganz sicher. Einmal in Bezug auf Rechte, die Menschen haben, das Recht auf Selbstbestimmung. Und da ist natürlich die Idee der Patientenverfügung in der Ethik eine ganz wichtige Idee, dass ich also bestimmen kann, was mit mir geschieht, wenn ich mich dann auch nicht mehr äußern kann, aber auch im Hinblick auf ein gelungenes und gutes Leben, wobei wir in der Ethik am Entdecken sind, dass Selbstbestimmung mehr ist als bloß sich wehren gegen Bevormundung. Das heißt, positiv zum Beispiel im Alter auch sich befassen mit der eigenen Geschichte, sich versöhnen mit der eigenen Biografie.
Wo ist denn die Grenze zwischen Selbstbestimmung und Bevormundung?
Die Grenze zwischen Selbstbestimmung oder Autonomie und Bevormundung ist fließend und lässt sich auch wohl kaum allgemein bestimmen, sondern nur in Bezug auf ganz bestimmte Entscheidungen, die zu treffen sind.
Können Sie da ein Beispiel nennen?
Ja, wenn ich zum Beispiel entscheiden soll, ob ich mein Hörgerät selbst tragen will und dann selbst wieder versorgen möchte, dann ist das sicherlich lange möglich und bei den meisten Menschen möglich. Hingegen schwerwiegende Entscheide wie ich möchte nichts mehr essen oder ich möchte nicht mehr gepflegt werden oder im Bett nicht gewendet werden mit verheerenden Folgen, da kann dann bereits die Grenze der Autonomiefähigkeit überschritten sein.
Und wo hat denn der Wunsch nach Autonomie seine Grenzen?
Also die erste und ganz klare Grenze ist die Autonomie der anderen. Und das wird ja im Film sehr schön dargestellt. Es gibt die Angehörigen mit ihrer Autonomie oder insbesondere die Angestellten der Spitex mit ihrer Freiheit und Autonomie und Selbstbestimmung. Und wenn diese berührt wird, dann ist natürlich diejenige der älteren Person auch an der Grenze.
Ist der richtige Zeitpunkt feststellbar, wann Angehörige um ihre Eltern oder Großeltern sorgen müssen?
Ich denke, Angehörige, die sich nicht um ihre Eltern sorgen, sind grundsätzlich seltsame Angehörige oder moralisch gesagt schlechte Angehörige. Also das gilt ja grundsätzlich. Und ich glaube, Autonomie, das hat sich in der Ethik in den letzten Jahren sehr stark auch gezeigt, ist immer, wie wir sagen, relational. Es gibt nur Autonomie und Freiheit in Beziehung zwischen Menschen.
Und jetzt ist die Ökonomie auch ein Protagonist, wenn man so will, von dieser ganzen Pflegefrage. Und mittlerweile ist es für die Kassen billiger, ältere Menschen ins Heim zu schicken, als sie zu Hause von der Spitex pflegen zu lassen.
Also ich möchte spontan als erstes dazu sagen, dass ich das, was die Spitex in diesem Film macht, wunderbar finde und auf einem ganz hohen Stellenwert. Und wenn ich später einmal eine solche Pflege erhalten würde, dann wäre ich sehr glücklich. Kosten hin oder Kosten her. Ich glaube, der Wohlstand in der Schweiz ist auf einem sehr, sehr hohen Niveau, sodass auch über Grenzen diskutiert werden muss und darf. Aber was mir auffällt, wo ich das wirkliche Problem sehe, das ist die Optimierung, die Effizienzsteigerung, das Management, das wichtiger wird als die persönliche Begegnung zwischen Menschen.
Und sehen Sie da auch schon Lösungsansätze?
Also wir müssten wieder so etwas wie Muße wiederentdecken. Und das Problem ist ja dabei, dass diese Muße, wie ich jetzt einmal altmodisch sagen möchte, die können wir eben nicht planen. Also wir müssten wieder entdecken, uns überraschen zu lassen. Und Selbstbestimmung heißt ja auch immer, sich von sich selbst auch überraschen zu lassen, von anderen überraschen zu lassen. Etwas, das entgegensteht der Idee der Planung.
Ein Plädoyer für die Muße, ein Plädoyer für die Ethik. Das war Markus Zimmermann-Acklin vom Lehr- und Forschungsrat für Theologische Ethik an der Uni Fribourg.
SRF 2 Kultur am Mikrofon ist Jennifer Kakshuri mit den Kulturnachrichten. Der Bestsellerautor Tom Clancy ist gestorben. Der US-amerikanische Schriftsteller wurde vor allem durch seine Spionage- und Militärthriller bekannt. Viele seiner Geschichten spielten im oder kurz nach dem Kalten Krieg und waren mit militärwissenschaftlichen Details gespickt. Auf die Frage, wie Clancy jeweils auf seine präzisen Details komme, antwortete er:
Just remember, I call it connect the dots. You know, this is true and this is true. There has to be something in between the two that's also true. Just connect the dots. It's really pretty simple.
Es sei ganz einfach, wie bei einer Kinderzeichnung, wo man Punkte miteinander verbinde. Er bringe einfach Fakten in Zusammenhang. Tom Clancys erster Roman Jagd auf Roter Oktober erschien 1984 und wurde ein internationaler Erfolg. Viele seiner fast 30 Werke wurden in Hollywood verfilmt. Clancy starb 66-jährig nach kurzer Krankheit in Baltimore. Die Performance- und Fotokünstlerin Manon erhält den großen St. Galler Kulturpreis 2013. Mit dem Preis würdigt die St. Galler Kulturstiftung Manons vielfältiges künstlerisches Schaffen und ihre internationale Ausstrahlung, wie die Stiftung gestern mitteilte. Vor fast 40 Jahren habe Manon mit ihrem lachsfarbenen Boudoir und ihrem Projekt Manon Presents Men die Zürcher Kunstszene aufgewühlt. Sie thematisiert in ihren Werken gängige Ideale weiblicher Schönheit und Erotik und stellt diese in Frage. Der große St. Galler Kulturpreis ist mit 30.000 Franken dotiert und wird alle 3 Jahre vergeben. Frühere Preisträger sind Roman Siegner und Pippi Lottirist. Die Carnegie Hall in New York ist eine der berühmtesten Konzerthallen der Welt. Gestern hätte die neue Saison feierlich beginnen sollen, doch die Eröffnungsgala wurde abgesagt wegen eines Streiks der Bühnenarbeiter. Sie protestierten gestern Abend gegen die, ihrer Meinung nach, unzumutbare Gehaltspolitik. Allerdings seien die Verträge vieler Angestellter lukrativ. Das Management wollte jetzt jedoch neue Verträge deutlich tiefer ansetzen. Laut Carnegie Hall ist es der erste Streik in der 122-jährigen Geschichte von Amerikas bekanntester Konzerthalle.
Kompositionsaufträge vergab er nach Indien und China und nannte das Outsourcing. Er hat selber fallende Aktienkurse vertont und bei der Urheberrechtsgesellschaft GEMA, das ist die deutsche Version der schweizerischen Swisa, hat er eine Komposition angemeldet mit 70.200 Fremdzitaten. Die entsprechenden Formulare füllten einen ganzen Lastwagen. Johannes Kreidler ist der junge Wilde unter den Komponisten. Jetzt kommt er für 2 Konzerte in die Schweiz und Florian Hauser hat ihn getroffen.
Und als erstes habe ich ihn gefragt, wie um Himmels Willen vertont man Aktienkurse? Na ganz einfach, sagt Johannes Kreidler. Aktiendiagramme und Notendiagramme sind sich ja nicht so ganz unähnlich.
Noten sind ja auch in so einer Art XY-Koordinatensystem gezeichnet, mit der Zeit und der Tonhöhe. Und Aktienkurse haben auch die Zeitachse, nur dann in der Höhe eben den Wert. Und das kann man relativ leicht dann übertragen, das eine ins andere. So habe ich eben die Darstellungen von Aktienkursen in Melodien übersetzt.
Und zwar zum richtigen Zeitpunkt, 2009, als sie alle abgestürzt sind, die Kurse. Was den kleinen Aktienmusikstücken einen lustigen Verlauf gibt. Alle beginnen sie hoch und enden tief.
Diese Melodien, die habe ich in eine Kinderkompositionssoftware eingespeist, die eben ästhetisch eigentlich was transportiert. Ja, irgendwie das Gegenteil natürlich von einem Desaster.
Oder die Aktion mit den 70.200 Formularen, die er mit dem Lastwagen vor der GEMA-Generaldirektion abgeladen hat. Was natürlich ein Riesenhallo gab, allgemeine Erheiterung und hitzige Diskussionen. Aber Kreidler, Anfang 30, ausgebildeter Komponist und Fachmann für elektronische und computergestützte Musik, Kreidler möchte nicht falsch verstanden werden. Ein Clown ist er nicht, sondern einer, den multimediale Ansätze und konzeptuelle Ansätze viel mehr interessieren als Larpolar.
Also zum Beispiel habe ich mich sehr interessiert für die Arbeit mit Samples und habe da jahrelang sozusagen ganz unschuldig und eher wirklich sozusagen Larpolar-mäßig meine neue Musik gemacht. Aber irgendwann einfach hat sich gezeigt, diese Technologie hat eben auch eine politische Dimension wegen des Urheberrechts. Und das hat mich irgendwie zwangsläufig dazu gebracht, mich mit sowas dann auch auseinanderzusetzen.
Die Reaktionen, die Johannes Kreidler auslöst, sind geteilt. Von begeisterter Zustimmung, dass da endlich mal ein wilder junger Komponist sich einmischt und Stellung bezieht, mit Witz und Tiefsinn, bis hin zu offener Ablehnung. Kreidler stört das nicht.
Ich möchte versuchen, was Neues in die Welt zu setzen. Und ich sehe die Neuheit generell schon sehr in dem Nutzen von neuen Technologien und in der Kontextualisierung mit außermusikalischen Themen und Mitteln. Und ja, da fühlen sich manche auf einmal direkt als konservativ gebrandmarkt, wenn sie das nicht machen. Aber eigentlich kann jeder machen, was er will.
Johannes Kreidlers Schweizer Konzerte, das erste findet heute statt im Zürcher Walchenturm und übermorgen am 5. Oktober ist Kreidler in Basel zu Gast im Haus der elektronischen Künste im Dreispitz. Da und nur da wird Kreidler auf einem überdimensionalen Smartphone spielen. Das ist ein sogenannter Sensortisch, den das elektronische Studio der Musikakademie Basel entwickelt hat. Während sich im amerikanischen Parlament die Republikaner und die Demokraten erbittert um das Budget streiten, steht vieles still in den Vereinigten Staaten. Schuld ist der sogenannte Government Shutdown. Das heißt, alle nicht lebenswichtigen staatlichen Einrichtungen sind geschlossen. Allein im District of Columbia wurden 300.000 Staatsangestellte in Zwangsferien geschickt. Dazu gehören auch jene der renommierten Library of Congress, der Kongressbibliothek. Auch sie ist geschlossen. Tausende von Nutzern stehen vor verschlossenen Türen. Für manche ein Desaster, wie Ruth Wittwer in Washington erfahren hat.
Es ist still, ungewöhnlich still an der vierspurigen Independence Avenue. Man kann sogar hören, wie der Wind die Blätter über die Straße treibt. Um die Ecke biegt ein Ivanov aus Kanada. Vor dem Eingang stoppt ihn ein kleines Schild mit vier nüchternen Zeilen, dass die Bibliothek geschlossen sei. Statt auf Bücher trifft er auf Polizisten. Das größte Archiv neben der British Library in London beherbergt über 150 Millionen Bücher, Zeitungen, Fotos, Karten, Pläne und Staatspapiere aus aller Welt. Sie wurde als Forschungsbibliothek für das benachbarte Parlament geplant. Heute benutzen sie Tausende als Recherchequelle. Studenten, Schülerinnen und Forscher aus der ganzen Welt gehen ein und aus. Nun steht das Hirn der Welt still. Für eine Schulklasse aus Colorado, die extra nach Washington gereist ist, ein Desaster. Tatum sagt, sie werde sich daran erinnern, wenn sie volljährig sei und wählen könne.
But when we get the opportunity to, I think that we'll look back to this experience and we'll use it as a reference.
Auch Scharen von Touristen sind enttäuscht, denn das Hauptgebäude der Library, das Jefferson Building, im italienischen Renaissance-Stil, ist ein architektonischer Augenschmaus. Gegründet 1800 unterstützten drei Präsidenten die Bibliothek persönlich, die Nummern 2 bis 4, John Adams, Thomas Jefferson und James Madison. Vor dem Haupthaus steht etwas ratlos der deutsche Forscher Julius Wilm.
Ja, ich arbeite eigentlich jeden Tag hier von früh morgens bis abends. Ich arbeite an meiner Doktorarbeit zum Wilden Westen. Für Forscher wie mich heißt das jetzt eben, dass wir ja wahrscheinlich noch ein zweites Mal zurückkommen müssen, wenn dieser Haushaltsstreit mal beigelegt ist.
Radcliffe Lewis weiß gar nicht, dass die Library geschlossen ist. Er blättert in seiner Gratiszeitung und ärgert sich, dass ihm das dort nicht mitgeteilt wird. Der Armee-Veteran wollte für seinen Blog recherchieren. Ansonsten aber kann er auf den Staat verzichten.
I am so despondent with the United States government as it is. That if they never open back up, I wouldn't be losing much.
Radcliffe ist so enttäuscht über die Regierung, dass er sagt, er würde nichts verlieren, wenn der Staatsapparat für immer geschlossen wäre. Von der anderen Seite der USA, aus San Diego an der Grenze zu Mexiko, ist Malcolm Gray angereist. Er wollte sich informieren für eine Architekturstudie über norwegische Kirchen.
What can I do? Call up the president? President can't do anything. I'm not worried about it. It'll open up. I have confidence in the government.
Nicht mal der Präsident könne etwas machen. Dennoch vertraut Malcolm der Regierung. Das wird schon wieder, sagt er. Eine große persönliche Betroffenheit über diese Stilllegung ist bei einer Mitarbeiterin der Bibliothek herauszuhören. Marianne Burns wurde freigestellt. Dennoch sitzt sie mit einem Buch vor der Library.
I miss the library today. I love the library. It's very sad to me today that the Congress has not seen fit.
Ich habe die Bibliothek vermisst, sagt Marianne. Ich liebe sie. Das ist ein sehr trauriger Tag für mich.
Berufswechsel scheinen gerade in zu sein. Leute, die modeln, singen und Leute, die singen, schreiben Lyrik. Jennifer Kakschuri.
Ja, vom Cover der Pendlerzeitung 20 Minuten blickt Xenia Tschumitschewa. Anlass? Sie sei nicht mehr nur Model, Schauspielerin und Bloggerin, sondern eben jetzt neu auch Rapperin. Allerdings löst ihr Song wenig Begeisterung aus und vom Model, das singt, zum Sänger, der schreibt. Der Tagesanzeiger nimmt die Gedichte von Till Lindemann unter die Lupe. Lindemann ist Sänger der deutschen Metalband Rammstein und der Tagesanzeiger ist fasziniert von seinem Gedichtband und zitiert den Sänger, der sagt, die Gedichte sind Pflaster auf meine Wunden. Und Wunden, so geht aus dem Artikel hervor, scheint er sehr viele zu haben. Er fühlt sich wie ein Lonely Cowboy oder vielmehr wie ein einsamer, sehnsüchtiger Ritter, von der Welt unverstanden. Jedenfalls schreibt der Tagesanzeiger, die besten Lindemann-Gedichte seien aus dem Schmerz geborene, hypersensible, pathetische, aber gleichwohl lakonische Stücke, wie eben das Gedicht »Ich liebe dich«, das wie folgt klingt. »Wie kommst du nur im Traum darauf, dass ich dir sage, woran ich kaum zu denken wage?«
Till Lindemanns Gedichtband in stillen Nächten, heute im Tagesanzeiger, und um eine Art Hausbesetzung. An der Zürcher Goldküste geht's in der NZZ.
Es handelt sich um ein Haus im edlen Goldbach in Küsnacht, einer Gemeinde am Zürichsee, und in einer Straße mit gut frisierten Hecken und stattlichen Einfamilienhäusern steht eben ein Haus, das von jungen Künstlerinnen und Architekten genutzt wird. Es sind keine Hausbesetzer, sondern Leute, die sich um die Liegenschaft beworben haben, denn das Haus stand leer und dient jetzt als Zwischennutzung, diesen Kunstschaffenden als Arbeits- und Ausstellungsraum. Dadurch werde ein privates Haus zum öffentlichen Raum. Kernthema des Projekts sei die Verwandlung der Villa, schreibt die NZZ. Neben der Verwandlung der Räume finden auch Vorträge, zum Beispiel Vorführung von Stummfilmen inklusive Live-Vertonung statt. Alle Interventionen basieren auf der Idee, den kulturellen Austausch mit der Öffentlichkeit zu fördern. Und so entstehe an der Goldküste ein lebendiges Haus, in dem man nie wisse, was einen erwartet. So die NZZ heute.
Mädchen mit viel Grips merken früh, ich bin anders. Um zugehörig zu bleiben, stellen sie sich manchmal dumm. Das ist folgenschwer, weiß der Psychologe und Psychoanalytiker Wolfgang Schmidbauer. In seinem Buch Cassandras Schleier leuchtet ihr das Drama der hochbegabten Frau aus. Der Buchtipp von Cornelia Cassis.
Cassandra heißt wörtlich die, die die Männer umwickelt. In der griechischen Mythologie ist Cassandra die Tochter des trojanischen Königs Priamos. Punkto Schönheit steht sie Aphrodite in nichts nach. Das ist auch dem Gott Apollo nicht entgangen. Wegen ihrer Schönheit gab Apollo und Cassandra die Gabe der Weissagung, das Talent der zutreffenden Vision. Aber sie verschmähte ihn. All seine Verführungskünste blieben erfolglos und so verfluchte er die schöne Weissagerin auf eine ganz perfide Art. Niemand sollte je wieder einmal ihren Weissagungen Gehör und Glauben schenken. Das hatte tragische Folgen. Um Cassandras Nachfolgerinnen von heute geht es im neuen Buch des Psychoanalytikers und Bestsellerautors Wolfgang Schmidbauer. Um hochbegabte Frauen, um Frauen mit visionärer Kraft, bahnbrechenden Ideen, herausragendem Lernvermögen. Auch in unserer Hochleistungsgesellschaft, so die These des Autors, werden diese Frauen paradoxerweise nicht wahrgenommen. Das Perfide dran, die hochbegabten Mädchen lernen früh, ihr Licht unter den Scheffel zu stellen. Sie bauen selber am eigenen Versteck. Lieber geliebt sein, als bewundert werden. Lieber dazugehören, als herausragen. So heißen oft die halbbewussten Mantras krebsstarker Mädchen und Frauen. Welcher Mann liebt schon eine Intelligenzbestie? Welches Mädchen traut sich, den eigenen Vater zu überflügeln? Um die weibliche Spaltung von Liebe und Leistung geht es Wolfgang Schmidbauer in seinem Buch. Damit greift der Paartherapeut ein Thema auf, das bis anhin vor allem den Pädagogen, Schulpolitikerinnen und Intelligenzforschern zu denken gab. Der Autor des Best- und Longsellers »Die hilflosen Helfer« zeigt in seinem neuen Buch über das Drama der hochbegabten Frau typische Beziehungsmuster hochbegabter Frauen auf. Er macht deutlich, wie folgenschwer diese Form von Selbstverleugnung ist und wie destruktiv sich das brachliegende Können als ungelebtes Leben im Alltag niederschlagen kann. Weg also mit dem Cassandra-Schleier. Dass das Versteckspiel hochbegabter Frauen auch gesellschaftspolitische Folgen hat, wird klar, wenn man das alte Sprichwort darauf abklopft. Wenn die Klügeren nämlich nachgeben, gehört die Macht den Dümmeren.
Und dem ist im Prinzip nichts hinzuzufügen, außer den Buchangaben natürlich. Wolfgang Schmiedbauer, Kassandras Schleier, das Drama der hochbegabten Frau, erschienen bei Aurel Fürsli.
100 Sekunden Wissen.
Müssen wir damit rechnen, dass der Welt eines Tages das Wasser ausgeht? Ja, sagen einige Forscher, zumindest gebietsweise. Und das schon bald. Diese Forscher haben deshalb den Begriff Peakwater geprägt. Hanna Wick erklärt, wofür dieser Begriff genau steht.
Peak Oil, das ist ein Begriff, den Sie wohl schon einmal gehört haben. Er beschreibt den Moment, in dem wir Menschen so viel Erdöl fördern, dass es nachher nur noch bergab gehen kann, weil uns das Öl ausgeht. Und jetzt also sprechen Forscher auch vom Peak Water. Was aber soll das sein? Anders als Erdöl ist Wasser ja eine erneuerbare Ressource. Das heißt, global gesehen gibt es davon immer gleich viel. Es befindet sich in einem ewigen Kreislauf. Regnet herab, fließt in den Boden oder ins Meer, wird gespeichert in Gletschern oder in Pflanzen. Schließlich verdunstet es wieder und alles geht von vorne los. So lernt man es in der Schule. Und doch ist das Konzept des Peak Water sinnvoll. Es gibt nämlich durchaus Gebiete, die bald auf dem Trocknen sitzen könnten, weil sie mehr Wasser brauchen, als nachkommt. Sie nähern sich ihrem Wasserfördermaximum, dem Peak Water eben. Ein Beispiel sind die Great Plains in den USA und die Nordchinesische Ebene. Dort nutzen die Bauern für ihre Felder Grundwasser, das schon seit Urzeiten tief im Boden liegt, und zwar mehr, als nachfließen kann. Das könnte bald ein riesiges Problem werden, mit Ernteeinbußen und Hungersnöten, glauben Forscher und Umweltschützer. Sie wollen aufrütteln und haben deshalb vor ein paar Jahren den Begriff Peak Water eingeführt. Der wurde von den Medien auch gleich aufgenommen und von der New York Times sogar zum Wort des Jahres gekürt. In Fachkreisen wird das Konzept allerdings kontrovers diskutiert. Genau wie beim Erdöl auch. Denn ob Öl oder Wasser, es hieß schon oft, der Peak sei jetzt erreicht und dann wurden doch wieder neue Ressourcen gefunden.
Erfahren Sie mehr über unsere Sendungen auf unserer Homepage srf.ch.